Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt zum zweiten Mal für die Predigtstunde. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam heute das Abendmahl feiern dürfen. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, das ein wenig ungewöhnlich ist im Kontext des Abendmahl-Gottesdienstes. Nichtsdestotrotz bringen Sie einige Elemente, die dieses Jahr in diesem Quartal durch die Lektion aufgegriffen wurden, nämlich die Aspekte der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen Seite des Christentums. Der Titel meiner Predigt lautet »Über die eigenen Grenzen hinweg«. Und ich würde gerne beginnen mit einer Geschichte von einem Mann, der vor 500 Jahren nicht nur das Verständnis der Europäer verändert hat, sondern auch das Verständnis global von fremden Ländern, von neuen Kontinenten, von Möglichkeiten, die auf einmal da war, beeinflusst hat. Und sein Name ist Christopher Columb. Das ist jemand, der in Italien geboren wurde und er hat einen großen Traum gehabt. Er wollte unbedingt den schnellsten Weg nach Indien finden. Die unterschiedlichen Könige und Königinnen, die er aufgesucht hat, um sein spannendes Projekt zu unterstützen, waren nicht sehr begeistert von dem Träumer aus Italien, aus Genua. Und irgendwann landete er in Spanien bei zwei ambitionierten jungen Herrschern, die ihm gesagt haben, okay, wir werden dein Projekt sponsern. Haben ihm drei relativ kleine Schiffe, für das Verständnis von heute, sind wirklich ganz, ganz kleine Schiffe gewesen. Und mit einem Haufen von Ex-Gefangenen, Menschen, die eine Menge Verbrechen auf ihrem Konto hatten, hatte sich aufgemacht auf dem Weg nach Indien. Was interessant ist, Columb hatte kein Geistlicher auf seinem Schiff. Es gab keinen Priester, bei der ersten Reise nicht. Die Priester sind erst bei der zweiten und bei der dritten Reise unterwegs gewesen, um die Indianer zu missionieren und von den fremden Christen, aus den fremden Christen zu machen, auf eine unchristliche Art und Weise. Diese Männer waren Avanturisten, die ein Ziel vor Augen hatten. Sie wollten reich werden, das muss man ganz nüchtern sagen. 1492, das ist das Jahr, in dem Columb aufgebrochen ist, auf seine Reise nach Indien, und statt Indien wissen wir, die karibische Insel erreicht und später ist Amerika, Nordamerika und Südamerika entdeckt worden. Ein mutiger Mann mit zweifelhaften Motivationen, der aber etwas getan hat, was die Vorstellung von unserer Welt, wie wir sie heute kennen, komplett verändert hat. Europa ist nicht der gleiche Kontinent geblieben nach der Entdeckung Amerikas. Europa ist ein Kontinent geworden, der sich nach außen geöffnet hat. Und das, was wir heute sind als Europäer, verdanken wir zum größten Teil auch diesen mutigen Schritt von einem Italiener, der schnell reich werden wollte, sagen wir mal so. Ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte vorlesen, die in Markus Kapitel 5 steht. Und die handelt auch von einer Reise auf dem See. Die Reise ist nicht so lang wie die von Christopher Columb. Nichtsdestotrotz ist die Reise, die Jesus mit seinen Jüngern unternommen hat, eine ganz, ganz spannende gewesen. Und mir ist wichtig, dass ich den kompletten Textabschnitt mit euch lese, nach der Luther-Übersetzung, Markus Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in der Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide, und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Und da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Eine Ökokatastrophe am See Genezareth. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande, und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und da kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig. Denn der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Gehe hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Diese Geschichte kann man aus unterschiedlichen Perspektiven lesen. Ich kann mich erinnern, als Kind in meinem Heimatland, in Bulgarien, wurde die Geschichte oft erzählt aus dem Kontext: Man darf kein Schweinefleisch essen, weil Jesus Christus die bösen Geister in die 2000 Schweine reinfahren ließ, die sind später ersoffen, deswegen ist Schweinefleisch ungesund. Ihr schmunzelt, aber die Argumente waren sehr stichhaltig für mich damals vor über 30 Jahren, als ich die Geschichte vorgelesen gekriegt habe. Oft wird diese Geschichte auch in einem Kontext des Exorzismus vorgetragen. Jesus Christus ist Herr über bösen Geister, und das stimmt. Ja? Wir haben jetzt nicht die Zeit, nur mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass diese Geschichte eingebaut ist in eine Reihe von Geschichten, die Markus ganz bewusst erzählt. Kapitel 4, das ist der letzte Teil, erzählt Markus die Geschichte über die Stillung des Sturms. Als Jesus Christus aufsteht und sagt: Sei still, zu den Wellen und zu dem Meer, und der See wird still. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist Herr über die Naturkatastrophe. Die zweite Geschichte ist die, die ich vorgelesen habe. Und die Botschaft lautet: Jesus Christus ist Herr über die bösen Geister. Gleich danach im Kapitel 5 werden zwei weitere Geschichten erzählt. Einmal die Heilung der blutflüssigen Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss erleidet. Und die Botschaft lautet: Jesus Christus ist Herr über Krankheit. Aber der Hammer kommt ganz zum Schluss, als Jesus Christus die Tochter von Jairus nicht nur heilt, sondern vom Toten auferweckt. Und die Nachricht lautet: Jesus Christus ist Herr über den Tod. Das sind so die vier große Bedrohungen der Menschen damals in der Vorantike und Nachantike Zeit, zur Zeit Jesu Christus im römischen Imperium, nicht nur in Galiläa, Judäa und Syrien, sondern ausgestreckt über das ganze römische Imperium. Die Menschen hatten Angst über Naturkatastrophen, die Menschen hatten Angst vor bösen Geistern, sie hatten Angst vor Krankheiten und schließlich haben alle Menschen heute, mehr oder weniger, 2000 Jahre später auch, Angst vor dem Tod. Und Markus erzählt diese Geschichte ähnlich wie bei einer Serie mit vier Folgen und er versucht, die Spannung zu steigern und er beginnt mit den Naturkatastrophen und endet mit der Auferweckung der Tochter des Jairus und sagt, Leute, ich habe eine gute Nachricht für euch. Eigentlich sind es vier gute Nachrichten. Jesus Christus ist Herr über tak, 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 1, 2, 3, 4. Und für die Menschen, die diesen Text gelesen oder vorgelesen bekommen haben, war es klar, hier haben wir nicht mit einem Rabbi zu tun, allein mit einem Lehrer, der gute Ideen hat und gut predigen kann und heilen kann, sondern hier haben wir mit jemandem, der mehr ist, nämlich wir haben hier mit dem Gottessohn zu tun. Mit Jesus Christus, mit dem Messias. Das ist nur zum Kontext, in dem die Geschichte eingebettet ist. Drei Gedanken sind mir wichtig. Erstmal die Überfahrt. Jesus Christus steigt mit seinen Jüngern ins Boot rein und er befindet sich auf der westlichen Seite der See Genezareth. Und er fährt rüber mit dem Boot auf die Ostseite, da wo die Griechen wohnen, da wo die Unbeschnittenen wohnen, da wo Menschen wohnen, die von bösen Geistern besessen sind, da sind die Fremden. Da geht kein Jude hin, geschweige denn ein Rabbi kommt nie auf die Idee, seine Jünger mitzunehmen und einen missionarischen Ausflug mal auf die 10 Städte, an die 10 Städte der anderen Seite zu machen. Sowas macht man nicht. Man bleibt bei den Seinen und versucht, für sein Volk zu sein, aber nicht bei den Fremden hinüberzugehen. Schließlich ist die Distanz zwischen West- und Ostufer nicht sehr groß. Es sind nur 8 Kilometer. Mit anderen Worten, ein geübter, wie heißen diese Triathlon-Sportler, die Radfahren, Joggen und Schwimmen, ein geübter Triathlon-Sportler kann 8 Kilometer, 8000 Meter locker zurücklegen mit Schwimmen. Bei günstigen Bedingungen sind 8 Kilometer nicht die Welt. Ja, wenn man gut trainiert ist, kann man problemlos 8 Kilometer in eine Richtung schwimmen. Das heißt, nicht die Distanz an sich ist das Problem, sondern eher die Entfernung, die in den Köpfen der Menschen stattfindet. Diese Entfernung ist das größte Problem. Und Jesus Christus sagt seinen Jüngern gar nichts. Er nimmt sie einfach mit und keiner von denen kommt auf die Idee, mit ihm zu diskutieren. Rabbi, wo fahren wir jetzt hin? Überhaupt nicht. Sie rudern und sie sind sehr besorgt, weil sie merken, spätestens nach einer Stunde, in welcher Richtung ihr Boot sich hinbewegt. Und ich kann mir vorstellen, wie sie miteinander tuscheln und miteinander reden. Ey, ist es wirklich so? Fahren wir tatsächlich in die andere Richtung? Ist es sicher, dass wir dorthin gehen? Keiner sagt aber etwas. Zumindest Markus berichtet von keiner Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und tatsächlich kommen sie ans andere Ufer und landen dort. Jesus steigt in sein Boot, ähnlich wie Kolumbus, nicht um eine neue Welt zu entdecken, sondern eine fremde Welt, die er sehr gut kennt, seinen Jüngern zu zeigen, um eine Veränderung bei seinen Jüngern herbeizuführen. Und das hat er an einigen Stellen in den Evangelien gemacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist für mich als Siebenten-Tags-Adventist das fremde Ufer? Was ist der Ort, die Mentalität, die Person, die Kirche, Soll ich die Liste weiter fortführen? Die für mich ein No-Go ist. Da gehe ich als Siebenten-Tags-Adventist nicht hin. Ich bin sehr gut adventistisch sozialisiert, darf ich behaupten. Und es wurde mir von klein auf beigebracht, wo man als guter Adventist hingehen darf und wo man nicht hingehen darf. Und ich habe diese Ratschläge weitgehend befolgt, bis ich erwachsen geworden bin und einige Überraschungen erlebt habe. Eine spannende Überraschung, es sind viele, aber eine werde ich hier erwähnen, als ich in Siegen studiert habe, es ist in Nordrhein-Westfalen, nicht weit weg von Köln, habe ich im Rahmen meines evangelisch-theologischen Studiums an Seminare teilgenommen, wo wir uns über Abendmahl, über Taufe unterhalten haben. Und da saßen wir alle zusammen, alle Studenten mit dem Professor in einem kleinen Raum. Und ich musste feststellen, dass neben mir eine muslimische Studentin sitzt, mit ihrem Kopftuch, voll aufgeklärt. Sie kannte sich mit der christlichen Theologie besser aus als ich. Und auf der rechten Seite saß ein guter Freund, von dem ich nicht wusste, dass er Katholik ist. Wobei Katholik, schlimm. Wenn man jahrelang nur in einem adventistischen Kontext groß geworden ist, ist für einen braven adventistischen Jungen das ein bisschen zu viel. Auf der linken Seite eine Muslima und auf der rechten Seite ein Katholik. Und der Adventist mittendrin. Das war für mich das andere Ufer. Ich war nur 22, 23 und es war eine spannende Herausforderung für mich, den anderen zu sehen, unabhängig von seinem Label, von seinem Etikett, was er trägt. Für ein paar Stunden alle Schubladen, mit denen ich groß geworden bin, erstmal zu vergessen. Und den anderen so zu sehen, wie ich von Jesus Christus gesehen werden möchte. Die Jungen steigen aus und die Konfrontation mit dem Fremden beginnt. Und das ist eine krasse Konfrontation. Lukas erzählt uns einige Details, die Markus nicht erwähnt. Nämlich, bei Lukas steht, dass dieser Mann nackt war. Und das ist kein unerhebliches Detail, weil Nacktheit, heute gehen wir damit entspannter um, ja, manche von uns, aber in der damaligen Zeit war die Westufer der See Genezareth nicht dafür bekannt, dass nackte Leute einfach hin und her, rauf und runter spazieren gegangen sind. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, wie diese 12 Männer und Jesus Christus auf einmal einen Mann rennen sehen, der Ketten hat an seinen Händen. Er schreit, behaart, mit Bart, splitterfasernackt und er läuft ihnen entgegen. Ich hätte auf jeden Fall sehr viel Angst gehabt. Zumal für manche Jünger wahrscheinlich, war das die erste Situation in ihrem Leben, wo sie einen nackten Menschen live gesehen haben. Und dieser Mann bleibt bei Jesus Christus stehen und fängt an, mit ihm zu reden. Und wahrscheinlich ist euch aufgefallen in dem Text, manchmal redet der Mann in Singular, wenn er über sich selbst spricht, manchmal redet er im Plural. Das heißt, er weiß nicht, wer er ist, weil der Geist oder die Geister, die in ihm drin sind, sie haben ihn komplett, die haben Herrschaft über ihn und über sein Leben gewonnen. Sie haben ihn komplett vereinnahmt. Er sagt, dass er Legion heißt. Legion ist die Bezeichnung für eine römische Kohorte. Die römische Kohorte bestand aus 6000 Soldaten. Und hier wird etwas deutlich. Hier wird praktisch ein militärischer Begriff benutzt, um einen emotionalen Zustand zu beschreiben. genauso wie 6000 römische, schwer bewaffnete römische Soldaten für Unterdrückung in diesem Gebiet gesorgt haben, genauso fühlt sich dieser Mensch unterdrückt von einer Macht, die stärker ist als 6000 römische Soldaten. Das ist die Bezeichnung oder den Vergleich, den er in dem Moment machen kann und sagt, mir geht so, als ob 6000 Soldaten, aber die sind schlimmer und stärker als Soldaten, Besitz von mir und von meiner Person genommen haben. Ich möchte an dieser Stelle nicht über unterschiedliche Suchterfahrungen sprechen. Aber in meinem Beruf als Pastor komme ich oft in Kontakt mit Menschen, die nicht von 6000 Geister befallen sind, durchaus aber das Gefühl haben, ich bin nicht Herr über mein eigenes Leben. Sie sind äußerlich nicht nackt, aber im biblischen Kontext des Wortes, im biblischen Sinne des Wortes, fühlen sie sich emotional nackt, schwach, unsicher, verletzlich. Manchmal sind diese Leute auch mitten unter uns. Manchmal merken wir überhaupt nicht, dass sie Teil unserer Gemeinde sind. Wir erfahren ein bisschen mehr über sie und über ihr Leben, erst nachdem wir Vertrauen zu ihnen gewonnen haben und sie bereit sind, sich zu öffnen und erzählen von ihrem Leben, von ihrer Vergangenheit. Seit einigen Monaten besuche ich einen Hauskreis in Fürstenfeldbruck mit Menschen, die anders sind. Ich vermute, sie würden hier in diesem Kontext der Gemeinde Nymphenburg nicht reinpassen. Das sind ehemalige Alkoholiker, Menschen, die mit Drogen zu tun haben und so weiter. Und da zum ersten Mal ist mir bewusst geworden, was es bedeutet, abhängig von etwas zu sein. Wir haben alle unsere Abhängigkeiten, aber manche Abhängigkeiten können unser Leben komplett ruinieren, zerstören. Zusammen mit meiner Kollegin, mit der Daria, saßen wir gestern 2,5 Stunden bei einem dieser Männer, der ist über 60. Und er sagte, diese eine Sache hat mein Leben komplett ruiniert. Und jetzt bin ich langsam dabei, nachdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, jetzt bin ich langsam dabei, mein Leben wieder zurückzugewinnen. Kennt ihr solche Situationen in eurem Leben, wo euch etwas entgleitet, wo ihr nicht Kontrolle über einen bestimmten Bereich in eurem Leben habt? Es kann die Gesundheit sein, es kann aber etwas ganz anderes sein. Etwas, was über uns als Menschen, auch als Adventisten, dominiert. Wie hilflos sich man fühlt, wenn man nicht Herr seines eigenen Lebens ist. Und Jesus Christus ist zu diesem Mann gekommen und hat erkannt, dass dieser Mensch eine Befreiung braucht, eine Heilung. Die Geschichte ist lang, mir ist nur ein Text wichtig und den möchte ich nochmal vorlesen. Der steht in Markus Kapitel 5, Vers 15. Und ich muss euch zugeben, diesen Text oder dieses Detail habe ich leider übersehen, als ich den Text immer wieder gelesen habe. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet. Bekleidet. Und vernünftig. Okay, vernünftig ist klar, Jesus hat ihn geheilt. Die Frage ist, wie war dieser Mann, der vor ein paar Minuten, vor einer halben Stunde nackt war, wie war er auf einmal bekleidet? Wie ist das passiert? Und da muss ich dazu sagen, die Menschen hatten damals nicht Wechselklamotten im Koffer dabei, im Rucksack. Das war kein Stäberausflug, wo man ein bisschen Wechselklamotten da reinpackt in seinen Rucksack, wenn es hagelt oder regnet, da kann ich mich schnell umziehen. Die Menschen hatten damals in der Regel nur einen Mantel oder nur ein Kleid, ja, was sie besaßen. Mehr war es nicht drin. Es steht im Levitikus, glaube ich, wenn ein Mann dir deinen Mantel über den Tag borgt, leiht, gib ihm den Mantel wieder am Abend zurück. Wieso? Weil er ihn braucht als Decke. Sonst friert er in der Nacht. Es war kein C&A oder H&M, wo man schnäppchenweise schnell mal eine Hose und ein Hemd für den Besessenen kaufen könnte. Ein paar Schuhe und Socken. So hat es nicht funktioniert. Aber der Text sagt eindeutig, dass er bekleidet war. Und die Frage ist, und das ist keine Detailfrage, wer hat ihm seinen Mantel geborgt, geliehen? Das wissen wir nicht. Was wir wissen aber, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, als Adam und Eva gesündigt haben und festgestellt haben, dass sie nackt sind, hat Gott für sie Kleider gemacht. Als der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist, sein Vater hat ihm neue Sandalen, einen Ring gegeben und er hat ihm einen teuren Mantel gegeben, um diese fetzen Kleider, schmutzig und riechend noch nach Schweine, zu bedecken. Paulus geht sogar noch weiter. Könnt ihr den Text zu Hause nachlesen oder jetzt Galater Kapitel 3, die Verse 26 bis 27, wo er die Erfahrung der Taufe beschreibt als eine Erfahrung, wo er sagt, zieht Jesus Christus an. Ja? Zieht Jesus Christus an. Das ist das Bild, was im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder wie ein roter Faden eine ganz spannende Erfahrung beschreibt. Die Erfahrung der Rechtfertigung, die Erfahrung der Erlösung, die Erfahrung der Gnade. Jemand kommt und bedeckt meine nackte Haut, meinen nackten Körper mit seinem Kleid, mit seinem Mantel. Ich möchte jetzt nicht spekulieren. Es könnte sein, dass Jesus Christus selbst an dieser Stelle seinen Mantel ausgezogen hat, damit dieser besessene Mensch, der jetzt geheilt wurde, nicht nackt darum sitzt, sondern bekleidet wird. So wird von Markus beschrieben. Liebe Geschwister, das, was wir heute feiern werden, hier im Abendmahlkontext, ist im Prinzip das, was Jesus Christus für diesen Besessenen getan hat. Und ich möchte keinen von uns vergleichen mit einem Besessenen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass jeder von uns in einem oder anderen Kontext seines Lebens, Moment seines Lebens, erfahren hat, was es bedeutet, weg von Gott zu sein, allein zu sein, einsam zu sein, unsicher zu sein. Und für diesen einen Moment ist Jesus Christus auf die Welt gekommen vor 2000 Jahren, damit jeder von uns, wirklich jeder, keiner ist ausgeschlossen, der dieses Opfer freiwillig annimmt, dieses Kleid der Gerechtigkeit Gottes in Anspruch nimmt und Gottes Kind, Gottes Sohn oder Gottes Tochter genannt wird. Das ist eine spannende Erfahrung. Und das ist eine Erfahrung, die Christen von Pharisäern trennt. Das ist die Erfahrung, die Christen von Pharisäern trennt. Christen sind diejenigen, die ihre Unzulänglichkeit verstehen und es erlauben, tagtäglich von der Gnade, durch die Gnade Jesu Christi angezogen zu werden. Pharisäer sind diejenigen, die immer wieder brav im Gottesdienst da sind, aber sie sind der Meinung, dass ihre Kleider tadellos sind, fleckenlos. Sie brauchen diesen Mantel der Gerechtigkeit nicht. Oder sie brauchen diesen Mantel nur als ein theologisches Konstrukt für ihre Theologie, aber nicht praktisch für ihren Alltag. Und das ist der große Unterschied. Christopher Columb hat das europäische Verständnis von Welt verändert. Jesus Christus hat etwas anders gemacht. Er hat sich vor 2000 Jahren auch auf eine lange kosmische Reise aufgemacht. Er ist bewusst auf eine Welt gekommen, von der er ganz genau wusste, dass diese Welt vom Teufel befallen ist, von der Sünde befallen ist. Und er kam an das andere Ufer im kosmischen Sinne, um durch sein Opfer am Kreuz ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, was 2000 Jahre später uns immer noch bewegt. Und weil wir von dem, was Jesus am Kreuz für uns und für alle anderen Menschen getan hat, bewegt sind, berührt sind, feiern wir heute Abendmahl. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir besser glauben oder was auch immer, sondern einzig und allein, weil wir durch Jesus Christus die Erlösung erfahren haben. Wir erinnern uns heute. Das ist, steht in der Bibel ein Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns an einen Gott, der nicht zu Hause geblieben ist, sondern über seine eigenen Grenzen hinweg auf unseren Planeten gekommen ist, damit wir, seine Kinder, uns als Kinder Gottes nennen dürfen und auch anderen Menschen, die diesen Erlösergott noch nicht kennen, durch unser Beispiel und durch die Art und Weise, wie wir sie aufnehmen, wie wir mit ihnen umgehen, begeistern, diesen Gott besser kennenzulernen.